Schönen guten Abend, wir wollen uns sammeln. Die einen haben schon gesungen, wir müssen noch unsere Hausaufgaben machen. Aber wir müssen auch singen, Gott loben und preisen. Halleluja. Lass uns aufstehen und in der Gegenwart Gottes gehen. Vater, ich danke dir, dass du uns heute wieder Freude schenkst, Zuversicht und Hoffnung, dass du uns erleuchtest und erstrahlst in deinem Glanz. Herr, ich danke dir für diesen Abend ganz besonders. Es soll ein Abend sein, der uns ermutigt und aufbaut. Und lass alles Destruktive, Herr, nimm alles weg von deinem Volk, von deinen Kindern. Herr, wir wollen dir entgegengehen. Kommt und singt und jubelt laut vor Freude. Das wollen wir tun. Deinem Wort gehorsam sein, jubeln vor Freude. Nicht auf das Negative schauen, nicht auf die Vergangenheit schauen, sondern auf die Zukunft, auf die Gegenwart. Du bist bei uns heute. Amen. So, Peter, wir singen und preisen Gott. Aus dem Dom Gottes fließt. Oh, Glory, Halleluja, der fließt. Der Strom Gottes. Tauch dich hinein in diesem Strom. Fließ mit dem Heiligen Geist. Halleluja, geh mit der Führung und Leitung des Herrn. Oh Gott, du möchtest uns helfen. Ein dir wohlgefälliges Leben. Dir wohlgefälliges Denken. Dir ein wohlgefälliges Fühlen zu entwickeln. Halleluja. Danke, Jesus. Dein Wunsch, dein Gebet. Ich will ein Segen sein. Hast du noch ein Lied, Peter?
Platz nehmen. Gott reicht aus. Jesus reicht aus. Der Heilige Geist reicht aus. Wenn du die Gottheit auf deiner Seite hast, bist du unschlagbar. Halleluja. Heute Abend, ich möchte dich einladen in die Gegenwart Gottes. Heute geht es um Sprechen. Wir sind in der Sprachschule. Also du lernst nicht Griechisch oder Lateinisch oder Hebräisch, das könnten wir auch hier machen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen die Sprache des Glaubens erlernen. Wenn du glauben könntest wie ein Senfkorn, du könntest Berge versetzen. Also wir möchten diesen Senfkorn-Glauben erlernen. Wie macht man das? Wie funktioniert das? Das wollen wir heute sehen. Also sprich zu dem Berg. Weißt du, leichter gesagt als getan. Du hast ja sowieso gewusst, dass nichts passiert. Deshalb, ob du jetzt sprichst oder nicht sprichst. Aber wir sollten es erlernen. Erlernen, im Glauben zu sprechen. Heute Abend lade ich dich zuerst mal ganz herzlich ein für die nächsten Tage. Eigentlich soll es, um die Predigt von heute zu verstehen, noch die von Mittwoch noch irgendwie mitnehmen, eine CD oder wie auch immer, oder im Internet anhören. Denn heute geht es Fortsetzung von dem, was wir am Mittwoch betrachtet haben oder gehört haben über den Glauben. Ich möchte noch herzlich einladen für morgen. Morgen wird das Thema sein, halte dich an die Verheißungen Gottes, also was Gott gesagt hat. Nachsprechen und immer wieder proklamieren diese Verheißungen. Dann am Sonntag früh wird das Thema sein, was Gott mit dir noch alles so vorhat. Du glaubst, ich bin fertig, geisterfüllt, Wasser getauft, in der Gemeinde, ein paar Gaben vielleicht, aber Gott hat noch viel mehr als das mit dir vor. Und dann am Montag haben wir einen Filmabend, zwei Filme eigentlich. Zuerst einmal, Achtung, die Entrückung steht vor der Tür. Und eines der größten Ereignisse ist die Entrückung Jesu. Nicht die Entrückung der Gemeinde, dass wir zu Jesus hingerückt werden, ihm in den Wolken entgegengerückt werden. Achtung, Entrückung steht vor der Tür. Und das ist noch, was aussteht. Eigentlich, die meisten Prophezeiungen der Bibel haben sich eigentlich erfüllt. Mit Israel, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, Weltgeschichte. Der Sohn Gottes ist gewesen, Jesus ist da gewesen, hat uns erlöst. Er ist in den Himmel aufgenommen worden. Also ich weiß nicht, was sich noch erfüllen sollte. Trübsalzeit haben wir auch schon, mehr wie genug davon. Manche könnten ganze Liederbücher davon singen, was an Schwierigkeiten da ist. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Also ob die Trübsalzeit noch größer werden könnte oder sollte, das ist eigentlich ja, dahingestellt. Also das Nächste, was kommen muss, ist Maranatha, unser Herr kommt in den Wolken des Himmels in der Herrlichkeit und die Gemeinde ist nicht mehr da.
wie das alles passiert. Hier ist also ein Film, das wir uns anschauen werden. Die Entrückung steht vor der Tür. Dann, das ist so ernst. Und dann, wie sieht das praktisch aus? So, praktischen Teil werden wir noch einen Film angucken. Das ist eine abendfüllende Sache hier. Ich möchte euch also einladen, nehmt euch Zeit, 2 Stunden braucht ihr mindestens, um hier das alles so aufzunehmen. Es wird eine gute Zeit sein. Heute Abend spricht die Sprache des Glaubens, oder ich würde sagen die Sprache Gottes, die Sprache des Heiligen Geistes. Wir wollen hier an diesem Thema weitermachen. Und dazu einige Bibelstellen. Zuerst einmal 1. Petrus Kapitel 3, Vers 10. Da heißt es, denn wer leben will, das wollen wir alle wahrscheinlich, denn wer leben will und gute Tage sehen möchte, der schweige seine Zunge oder halte seine Zunge im Zaum, damit seine Zunge nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht trügen. Also wer gute Tage sehen möchte, Maul halten, still sein, Klappe halten, ruhig bleiben. Aber was man so alles so sagen könnte, also still sein. Wenn du gute Tage sehen möchtest, rede nichts Böses, kein falsches Zeugnis. Jakobus Kapitel 1, Vers 26. Wenn sich jemand lässt dünken oder bildet sich was ein, er diene Gott, also er ist was Besonderes, ein auserwähltes Werkzeug Gottes, ein Heiliger oder Scheinheiliger, was es auch immer ist. Wenn sich jemand also lässt dünken, dieses Wort dünken, lass es mal zergehen, was das Wort dünken bedeutet. Ja, okay, also ich lasse es euch eurer Philosophie und eurem Vergleichen. Also wenn sich jemand lässt dünken, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst gilt nichts. Also das ist alles für die Katz, alles umsonst. Wenn du deine Zunge nicht hältst, ist alles, was du glaubst, was du denkst, was du erlebst, was du erfährst, was Gott dir schenkt, alles umsonst. Dein Gottesdienst ist nichtig. Zerstört, so wie gewonnen, so zerronnen. Zerrinnt dir alles unter die Hände. Jakobus Kapitel 3, Vers 2. Wer in keinem Wort fehlt, ist ein vollkommener Mann, eine vollkommene Frau. Wer also nie falsch sagt, nie Falsches redet, kein falsches Zeugnis sagt. Vater, du möchtest dann dieses Wort, diese Worte, die wir gehört haben, sind ganz harte Worte, uns helfen zu verstehen durch den Heiligen Geist und es umzusetzen, dass wir wirklich so reden und so schweigen, wie du es haben möchtest. Hilf uns, Segen zu begreifen, was es bedeutet, stille zu sein, auf den Herrn zu warten und nicht zu rebellieren, nicht zu murren, nicht zu hadern mit Gott. Vater, du möchtest uns helfen, das alles zu verstehen, was es heißt, auf dich zu warten. Amen. Ich lese noch eine Bibelstelle, die ist etwas schwerer, Epheser 4, deshalb habe ich auch gebetet vorher, damit wir das auch leichter verkraften. Lasset kein faules, Epheser 4, Vers 29, lasset kein faules und dummes Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was gut ist und das, worauf es ankommt, fördert. Das redet, auf das es Segen bringe denen, die euch zuhören. Also kein faules und dummes Geschwätz. Also schon schwierig. Sprachschule. Also, wo viele Worte sind, Sprüche 13, Vers 3, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Und dann weißt du, wir können ja, wenn wir so Flatrate haben, wir können stundenlang telefonieren. Wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Faules Geschwätz, was ist das? Denk drüber nach. Hässliche Bemerkungen, unanständige Kommentare, Worte, die nach Mode stinken, morsche oder faule Bemerkungen, das sind faules Geschwätz, also stinkt eigentlich, also ungenießbar. Solche Gespräche sollte man eigentlich meiden, faules Geschwätz, das nach Verwesung riecht, nach Tod oder Tod verursacht, bei anderen oder bei uns. Dann heißt es also kein faules Geschwätz, weder bei denen, wo es redet, noch bei denen, die es hören. Also ist lebensgefährlich, faules Geschwätz, tödlich. Da ist also so ein Gift drin, was da rauskommt, dass es eigentlich vergiftet einen. Wer mit seinen Worten nicht sorgfältig umgeht, öffnet seine Herzenstür den Abgründen, den finsteren Abgründen, den Dämonen. Und er ruft die Dämonen, dann ruft er die Geister und wird sie nicht mehr los. Er schadet letztendlich sich selbst. Du redest über jemand negativ, über irgendetwas negativ. Eigentlich ist, wenn... Wir können alles positiv sehen und wir können alles negativ sehen. Es hängt von uns ab, wie wir die Sache betrachten. So, ich kann über alles positiv reden und ich kann über alles negativ reden. Es liegt an mir. Der Teufel bekommt Anrechte an uns, wenn wir faules Geschwätz führen. Und wir werden den Teufel dann schlecht los. Dann kannst du 100-mal Stentons kommen lassen und dann dich zu Tode beten und es wird nichts bringen. Mund halten, Klappe halten, stilles sein und nicht dummes Zeug reden. Denn das, was wir rufen, kommt zu uns. Und die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Und überleg einmal, der Tag ist lang, hat 24 Stunden. Und was wird da alles gequasselt? Sätze drücken unsere innere Haltung aus, was du sagst. Sie verstärken unsere Erfahrungen oder verschlimmern unsere Situation oder verbessern unsere Situation, wie nachdem. Die unsichtbare Welt achtet sorgfältig darauf, was sagt er jetzt? Du glaubst gar nicht, wie viele Teufel, wie viele Engel um dich herum sitzen und lauern. Was sagt er jetzt? Wie reagiert er jetzt? Sie sind interessiert, was du dazu sagst. Sie wollen deine Meinung, dein Urteil hören. Diese Geister, Gottesgeist und die Dämonen, beide lauschen im Busch. Du sagst, mir hört niemand zu. Selbst wenn du in deinem Schlafzimmer bist und so vor dir hinmurmelst, auch das ist so wichtig. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich Probleme habe und Sorgen habe, ich nehme meine Bibel und ich lese laut Wort Gottes. Das hören auch die Geister ringsherum, wenn ich Wort Gottes laut lese. Deshalb, du kannst nicht oft genug laut das Wort Gottes lesen. Und Gott sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Das gilt also nicht nur für Gottes Wort, das gilt auch für dein Wort. Mein Wort, unser Wort, kommt nicht leer zurück. Hier hören aus diesen Worten, hier faules Geschwätz soll nicht aus deinem Mund rausgehen. Man hört raus, in welcher Verfassung du bist, wer dich regiert, wer dich reitet, wer dich antreibt. Hier haben wir in diesem Lied, was Peter uns da umgeschrieben hat, also Ärger, Bitterkeit, Hass, Neid, Groll. Also das sind so Mächte, die da drin sitzen. 7 Geister, die ärger sind, als du selbst bist. Schlimmert. Und die verschlimmern die Sache. Und ich darf dir eines sagen, du hast immer nicht Gott. Ich habe zwar eine Predigt, Gott hat das letzte Wort, aber hier auf dieser Welt hast du das letzte Wort. Auf dieser Welt hast du das letzte Wort. Vielleicht bist du jetzt ein bisschen erschrocken, denn nach deinem Wort kommen dann die Ergebnisse. Dein Wort ist das Saatgut, das dann aufgeht und dann die Frucht dazu bringt. Mit deinen Worten wirst du gerechtfertigt und mit deinen Worten wirst du verdammt, heißt es einmal. Also du hast hier das letzte Wort. Du sagst es und es stimmt, was du sagst. Mit deinen Worten sollst du herrschen oder wenn du dementsprechend reagierst, wirst du beherrscht. Und Satan will, weißt du, der will die Würmer aus der Nase ziehen. Der will so einen Kommentar dir entlocken. Was sagt er jetzt dazu? Jetzt hat dich jemand gereizt, gekitzelt, geärgert, dir auf die Hühneraugen getreten, dich schief angeguckt. Jetzt willst du den Kommentar. Und der Teufel möchte wissen, was sagt er jetzt? Denn der Teufel ist der Ankläger der Brüder und er möchte, dass du jetzt sagst, also was erlaubt er sich für eine Frechheit? Und deine Reaktion entscheidet den Fortgang. Anklage ist nichts anderes als Kommentierung einer Schuld. Also er will deinen Kommentar hören. Du kommentierst, guck mal, hätten die aufgepasst, wären die nur vorsichtig gewesen, hätten sie Rücksicht genommen, aber du siehst, was für Stoffen die Leute sind. Kommentare geben immer unsere Meinung. Und deshalb, die Kommentare sind sehr wichtig. Du schreibst das Kommentar zu deinem Leben. Über die Taten Gottes sollten wir immer reden. Da kannst du dich nicht versündigen. Wenn du über Gott sprichst, kannst du keinen Fehler machen. Er ist wunderbar, er ist herrlich. Groß und mächtig ist der Herr Zebaoth und alle Lande sollen seiner Ehre voll sein. Über die Sünde sollte man nicht reden. Über die Sünden anderer. Zum Sokrates kam jemand einmal und wollte über seinen Freund ihm was erzählen. Dann sagte er, hör mal, bevor du mir was erzählst, eine Frage. Hast du das, was du mir jetzt erzählen möchtest, durch die 3 Siebe gehen lassen? 3 Siebe. Was sind die 3 Siebe, fragt er. Ja, nützt es mir, wenn du mir was von dem erzählst? Nein, eigentlich nicht. Nützt es dem, wenn du was von mir von ihm erzählst? Auch nicht. Nützt es dir etwas? Auch nicht. Dann sagt Sokrates, behalt es, wenn es niemand nützt. Du solltest also 3 Siebe haben, wenn du redest über Sünden und Fehler anderer bei irgendjemand. Also über die Sünde sollte man nicht reden, die ist dreckig und schmutzig genug. Faules Geschwätz, wenn du über Sünde redest, ist faules Geschwätz. Über das Gericht darf man reden, sollte man reden. Horch mal, pass auf, da vorne ist sehr gefährlich an der Kreuzung. Passt auf, wenn ihr über die Straße geht. Ist nicht beleuchtet, Das ist eine Warnung, ist okay. Über also Gericht, über Gefahren darf man reden. Über die Bibel darf man reden, über die Schöpfung Gottes. Dürfen wir Kommentare abgeben? Also Herr, wie mächtig bist du, wenn ich an Mount Everest denke. Oder wenn ich an den Marianengraben denke, die tiefste Stelle im Meer. Wenn ich denke an diese wunderbaren Details und die großen Sterne und die das Universum, wenn ich das alles denke, wie groß bist du? Darüber kannst du reden und kannst dich gar nicht versündigen. Über Religion dürfen wir sprechen, müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht fanatisch werden, pharisäisch werden, selbstgerecht werden. Meine Religion ist die beste, die allerbeste in der Welt. Und dann sind wir schon Sektierer. Ich bin die einzige Kirche, oder unsere Kirche ist die einzige, die selig macht, sind wir schon verloren. Brauchen wir nicht mehr weiter diskutieren. Also, du siehst also auch da ein Kommentar. Und die anderen sind nicht so gut wie wir. Du siehst es also, Selbstgerechtigkeit. Aber wie schnell wird man so einem Kommentar verleitet? Murren ist ein Kommentar gegen die Führung Gottes. Warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Wären wir bloß dort geblieben? Die Israeliten murrten ständig. Immer so ein Kommentar. Dort haben wir noch Kümmel gehabt, dort haben wir noch Knoblauch gehabt, dort haben wir noch Fleisch und Fisch kostenlos bekommen, als wir dort arbeiten mussten. Warum hast du uns rausgeführt? Warum hast du uns das angetan, Herr? Warum? Predigt zum Beispiel ist auch ein Kommentar über das, was Gott sagt. Einfach weitersagen, kommentieren. Kommentar über das, was Gott vorhat, was Gott mit der Gemeinde vorhat, das ist auch ein Kommentar. Was ich hier mache, ist nichts anderes, ich gebe einen Kommentar über die Sprache ab. Über die Sprache des Glaubens. Ich kommentiere es. Offenbarung ist ein Kommentar des Heiligen Geistes oder eine Kommentierung des Heiligen Geistes. Weißt du, zu mir kommt so ein kleiner Junge. Na, da war eine Prophetie in der Gemeinde, Zungensprache und Auslegung. Typisch biblisch, also ist alles in Ordnung. Dann sagt der Pastor, da stimmt was nicht. Die Zungensprache war ganz kurz, aber die Auslegung war so lang. Da habe ich gesagt, weißt du, das ist, muss ich dem Jungen erklären, was das alles ist. Weil oft ist nur ein Stichwort, du bekommst von Gott nur die Überschrift und dann ist das alles andere, was Zungensprache oft dann, oder nach der Auslegung dann kommt, nach der Zungensprache oft, vielleicht nur ein Wort und dann, das ist alles Kommentar. Oder es ist umgekehrt, eine lange Zungensprache und dann nur noch zwei, drei Sätze in Deutsch, in Auslegung. Das ist also Zusammenfassung der Sache. Das muss ich dem Jungen erklären. Christen muss man das auch erklären. Denn die denken, alles ist so perfekt, alles stimmt eins in eins. Weißt du, das ist schlimm. Zum Beispiel im Englischen kannst du so und so übersetzen, fast literarisch. Aber wenn du in manche andere Sprachen übersetzt, das ist ja verrückt, dann hast du halt einen Roman, wenn du einen Satz denen sagst. Wir müssen es verstehen. Kommentar und Übersetzung, Übertragung, Zusammenfassung, was das so alles ist. Wir sollten Gottes Kommentar suchen für unser persönliches Leben. Was sagt der Herr über mich? Das wäre interessant. Möchtest du rauskriegen, was Gott über dich denkt und sagt? Das wäre großartig, wenn ich das könnte. Eigentlich schneide ich sowieso ein bisschen negativ dann ab, aber weißt du, wenn Gott seinen Kommentar über mein Leben abgibt, manchmal habe ich Gott gefragt, Herr, bin ich recht vor dir? Bist du mit mir zufrieden? Und manchmal legt er so den Finger an die wunde Stelle und gibt mir auch so einen Kommentar. Ja, 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 Johannes, ich bin schon zufrieden. Aber, dann habe ich schon wieder einen Kommentar. Aber, guck mal, was dann dabei rauskommt und das ist. Glaube ist Gottvertrauen ohne Kommentar. Das ist die Sprache des Glaubens. Glaube ist Gottvertrauen ohne Kommentar, ohne Erklärung. Warum? Kannst nicht erklären. Es ist genauso wie Liebe. Da verlieben sich zwei Leute. Da denkst du, Mensch, guck mal an, da ist die Schwiegermutter besser wie die Tochter. Wie kann sich der Kerl sich in dieses oder das Mädel sich in diesen Mann verlieben? Unmöglich. Aber weißt du, wo die Liebe hinfällt? Da gibt es keine Erklärung und keinen Kommentar. Und deshalb, so ist auch der Glaube, der echte, wahre, lebendige Glaube an Gott, brauchst du keinen Kommentar. Du brauchst auch nicht erklären, warum glaubst du das, was du glaubst. Weiß ich nicht, warum ich das glaube. Ich vertraue einfach, ich weiß, Gott macht keinen Fehler, er macht alles recht, er macht alles gut. Anbetung, und das ist sehr wichtig, dass wir wissen, was Anbetung ist. Anbetung ist Gott kommentieren, dass ich Gott einen Kommentar über Gott abgebe. Ich würdige Gott, und zwar positiv über Gott reden. Pfingsten begann mit einer Kommentierung Gottes, und sie redeten von den großen Taten des Herrn. Und weißt du, was die großen Taten des Herrn waren? Nicht Krankenheilung, nicht irgendwelche Befreiungen, sondern die großen Taten des Herrn waren, er sandte Jesus. Er hat Jesus auferweckt. Er hat Jesus in den Himmel geholt. Und er wird Jesus wieder senden. Er hat den Heiligen Geist gesandt. Das waren die Taten Gottes, worüber die sprachen. Also eigentlich, wenn du musst nicht von dir einmal ausgehen und erzählen, Gott hat mich geheilt, Gott hat mich befreit, Gott hat mir Kraft geschenkt, Gott hat mir geholfen, Gott hat mir wieder Parkplatz finden lassen und so weiter. Das sind nicht die Taten Gottes. Wenn du gut aufgepasst hast, findest du auch so Parkplatz, ohne dass Gott dir hilft. Aber du siehst, wir machen manchmal Gott zum niedlichen Nothelfer. Aber Gott ist viel mehr, er sandte Jesus. Ohne Jesus wärst du heute Abend gar nicht hier. Positiv Kommentar über Gott abgeben. Vor der unsichtbaren Welt zuerst einmal. Wie groß ist mein Gott? Vor der gedanklichen, verborgenen, unsichtbaren Welt sagen, Gott ist ein großer Gott. Entwickle in deinem Leben gute Sätze. Weißt du, du kannst so und so sagen, das Glas ist halb leer oder halb voll. Und beides ist richtig. Wenn du redest, rede positiv. Du kannst sagen, es sind schreckliche Schmerzen, die ich hier im Nacken habe. Oder ich habe wieder diese Nackenschmerzen. Es ist alles so ein bisschen verspannt im Augenblick. Das schwächt alles ab. Wir sollen das Negative nicht fördern, sondern das Negative muss geschwächt werden. Und wenn du einen Teufel gedemütigt hast in deinem Leben, hast du alle Teufel gedemütigt. Da beugen sie sich schon, sobald du da rankommst. Oder du kannst sagen, ich bin in einem schrecklichen Loch. Oder ich bin bedrückt wie ab und zu. Oder du kannst sagen, ich gerate in eine furchtbare Depression gerade im Augenblick oder stecke da drin. Oder ich kann sagen, ich bin enttäuscht, weil ich hier ein paar Fehler gemacht habe. Aber Gott wird mir helfen, wieder rauszukommen. So, du kannst sagen, ich habe im Augenblick zwar jetzt Schmerzen, aber ich werde mich entspannen und ich werde mich jetzt ausruhen und ich werde jetzt eine Auszeit nehmen und ich werde jetzt mal alles liegen lassen und ich werde wieder mit Gottes Hilfe auf die Beine kommen. Weißt du, in uns steckt beides drin. Du kannst sowohl als auch sagen. Das ist die Sprache, diese Sprachkultur, die wir entdecken möchten. Weißt du, derselbe heilige Petrus, der sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Großartig. Und dann kommt der Heilige und sagt, du mein Lieber, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Gewaltig. Ein paar Minuten später sagte, Herr, das widerfahre dir nicht. Und dann hört er aus dem gleichen Mund vom Heiland, Teufel hinter mir, was hast du hier zu suchen? Du denkst nicht, was Gott denkt, sondern du denkst menschlich. Du siehst derselbe heilige Petrus, wir sind Schlappmäuler. Wir reden so viel. Und deshalb rede, wenn der Heilige Geist dich treibt zu reden. Und rede nicht menschlich, sondern rede göttlich und denke göttlich. Deine Sprache verrät dich. Weißt du, unser lieber Petrus, zuerst einmal hat er den Herrn gelobt und gepriesen, Herr, ich liebe dich und. Und dann hat er sich selbst verflucht. Ich kenne den Menschen nicht. Ich weiß gar nicht, also Mädel, hör mal, von was redest du denn eigentlich? Und dann sagt doch dieses Mädel, die war nicht so dumm. Die war eine clevere Frau. Die sagte, hör mal, du bist auch ein Galiläer. Deine Sprache verrät dich. Dein Dialekt verrät dich. Du bist ein Schwabe. Kommst vom Süden irgendwoher oder vom Norden. Deine Sprache verrät dich. Deine Sprache verrät dich, was Geistes du bist, was für Geist dich steuert, wer dich regiert und wer dich dirigiert. Dich kann entweder Gott reiten, oder der Teufel. Und du hörst ganz schnell raus, ob jemand von Angst getrieben ist oder vom Glauben getrieben ist. Petrus wollte eigentlich gar nicht seinen Herrn verfluchen und seinen Herrn verraten und sich an seinem Herrn schämen, aber die Sprache war es. Die Sprache war es, da ist irgendwie ausgerutscht. Ich kenne nicht, also ich bin nicht der hier mit ihm gewesen ist. Und doch, 3 Jahre lang war er zusammen, also kann nicht ungeschehen machen. Es gibt also verschiedene Sprachen. Welche Sprache sprichst du? Die Muttersprache, da ist ein kleiner Junge in der Schule und wird gefragt, oder kleiner Junge, was heißt, war schon in der einigen Klassen, dann sagt er, was ist die Muttersprache, fragt die Lehrerin. Dann meldet sich der Bub und sagt, ja, wenn der Vater nichts zu sagen hat. Das ist die Muttersprache. Okay, was ist die Muttersprache? Das ist das Erste, was du lernst, die Muttersprache. Und das kriegst du mit auf dem Weg. Und das kannst du nicht mehr vergessen, diese Worte der Liebe, der Zuneigung. Fremdsprache ist auch eine Sprache. Es ist fremde Sprache, es ist nicht deine erlernte Sprache, die hast du später dazugelernt, Fremdsprache. Eine Sprache erschließt eine ganze Nation, wenn du eine Sprache beherrschst, Englisch. Du kannst die ganze englische Welt sprechen, kannst Computer mit Computer dich bedienen und so weiter. Französisch, was glaubst du, was da für eine Literatur aufgeht? Oder Italienisch, Lateinisch, da geht was auf, wenn du eine Sprache erlernst. Sprache, Fremdsprache erschließt dir eine Welt, verschafft dir Zugang zu der ganzen Weisheit der Nation, was da ist. Es gibt dann die materialistische Sprache. Überleg einmal, horch genau zu, was reden die Leute vom Geld, von morgens bis abends. Oder von der Gesundheit. Von Gesundheit reden sie nicht. Wenn sie von Gesundheit reden würden, würden sie gesund sein. Aber von Krankheit reden sie den ganzen Tag. Welche Tablette wirkt da und welche Medizin und welcher Hausarzt ist der beste Arzt und so weiter. Die reden die ganze Zeit von Krankheit. Und deshalb werden die nie gesund. Du solltest aufhören, von Krankheit zu reden und solltest anfangen von Gesundheit. Dann gibt es aggressive Sprachen. Ich zeig's denen. Revolutionäre Sprachen. Die müssen runter. Die bonzen da oben. Deine Sprache verrät dich. Oder rechthaberische Sprachen. Weißt du, wenn du ein paar Sätze, nur zwei, drei Sätze von jemandem gehört hast, weißt du, wo du dran bist. Da brauchst du keine große Erklärung. Also ich habe keine Probleme damit. Also wenn ich Leute nur ein paar Sätze gehört habe, weiß ich, was das für Pappenheimer sind. Und wo die hin einzuordnen sind. Vorsichtig, langsam. Oder sagt ihnen nicht zu viel und so weiter. Dann gibt es die Sprache des Himmels, der Herrlichkeit, des Glaubens. Das ist die neue Sprache, die wir heute lernen möchten. Also die Predigt nochmals anhören von Mittwoch als Einstieg dazu. Der Gerechte schaut immer auf Gott und redet von Gott. Wes das Herz voll ist. Der Gerechte schaut immer auf Gott. Er schaut nicht auf das Fleisch, auf die Zipperleins, auf das Vergängliche, auf das Äußere, auf das Materielle, auf das Sichtbare. Er redet von ewigen, unvergänglichen Dingen. Und er spricht nicht vom irdischen und weltlichen und zeitlichen, sondern er spricht immer vom Ewigen. Also der geistliche Mensch spricht von geistlichen Dingen, richtet auch geistlich. Überleg einmal, was das auch immer heißt. Der Gerechte hat seine Lust am Herrn. Was es auch immer heißt, so seine Lust. So lustig, freut sich am Herrn. Es ist so, als wenn du ein Hobby hast, dass der Herr dein Hobby ist. Der Gerechte lebt einfach in einer anderen Dimension, deshalb spricht er mit Freude, mit Begeisterung. Enthusiasmus ist ein Wort aus dem Griechischen, heißt von der Gottheit erfüllt. Von was bist du erfüllt? Wenn du vom Gott Fußball erfüllt bist, dann redest du nur von der Mannschaft und nur von den Favoriten und nur von den Toren und nur von den Spielern. Da bist du bestens bewandert. Von was bist du? Welcher Gott regiert dich? Erfüllt von der Gottheit. Wenn Sex dein Gott ist, wenn Geld dein Gott ist, wenn irgendwelche Menschen dein Gott sind, Politik, du musst nur einen Politiker zuhören. Weißt du, der redet nur von seinem Programm. Dann kannst du anfangen, du kannst anfangen, wo du willst, da kommt immer auf diesen Punkt zu kommen. Und so Wetterfrösche, wenn die da Wetter ansagen, die kommen immer mit Gewitter und Wetter und die sind immer beim Wetter. Das, was dich beschäftigt, das, was dein Beruf ist, ist auch deine Berufung letztendlich irgendwo. Du redest also von deinem Beruf, von deiner Arbeit, wenn du davon voll bist und es ist wichtig, dass du mal dich aussprichst irgendwo, aber irgendwann müsste es aufhören. Faules Geschwätz. Die Frage ist, faules Geschwätz, was nichts bringt, ist Abfall eigentlich. Faules Geschwätz ist Abfall. Von wem du begeistert bist, das erfüllt dich. Du redest von Dingen aus der Ewigkeit her, du interessierst dich für andere Welten, du interessierst dich, was kann Gott noch in meinem Leben noch bewirken? Du schöpfst aus anderen Quellen. Ich möchte eine kleine Sache noch als Einschub nehmen. Ich weiß, manche wären böse auf mich oder sagen, ja Bruder, mal tu das, du richtest da, aber ich richte es trotzdem. Da ist jetzt David Wilkerson, hat etwas in der Welt gesetzt. Die Christen sollen für 30 Tage Vorrat anlegen. Lebensmittel. Große Not wird kommen. USA wird Feuer fallen auf USA und auf die Städte und so weiter. 30 Tage Vorrat anlegen. Als ich das gehört habe und ich kriege von allen möglichen Seiten da Anrufe oder Leute schreiben, Bruder, mal tu das, was sagst du dazu? Du hast auch einen Propheten. Ich sage, lass mich mal, zuerst mal in Ruhe, lass mich drüber nachdenken. Und ich habe nachgedacht und Gott hat mir etwas gesagt. Das ist teuflisch. Was David Wilkerson hier erzählt und verzapft und in die Welt setzt, ist nicht vom Heiligen Geist. Warum? Ich werde die Begründung antreten. Für wen soll ich den Vorrat anlegen? Für den Teufel. Denn Jesus sagt, wenn ihr auszieht, nehmt nicht mit zwei Paar Schuhe, zwei Jacken und so weiter, sorgt nicht, schaut die Lilien an, schaut die Vögel an und so weiter, sie sorgen nicht, sie sammeln nicht und ihr himmlischer Vater versorgt sie doch. Das stimmt nicht mit der Bibel überein. Das ist materialistisches Denken wieder oder amerikanisches Denken womöglich. Angst, was passiert, Vorrat. Der Teufel kriegt den ganzen Vorrat, denn wir müssen fliehen und wir lassen alles da. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Die Geschichte von dem reichen Kornbauer kam mir dann plötzlich. Was wird es sein, was du bereitet hast? Du hast gesagt, jetzt hast du Vorrat für 30 Tage. Du hast nicht einmal Vorrat für 3 Tage. Es reicht, wenn du 3 Tage Vorrat hast, ist vollkommen genug. Weißt du, was die Bibel sagt? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch solches alles zufallen. Du brauchst keinen Vorrat, Bruder, Schwester. Du musst nur richtig zu Gott stehen. Dann hast du richtig gesorgt und vorgesorgt. Weißt du, das ist für ein Fleisch, nach dem Fleischgeweih sagt, für 30 Tage Vorrat anlegen. Und ich reg mich da nicht auf. Leute sollen glauben, was sie machen. Können glauben, was sie wollen, aber ich werde mir keinen Vorrat anlegen. Ich werde zwar ein bisschen was haben, dass ich gerade für 3 Tage auskomme, wenn Strom ausfällt oder so, da werde ich schon ein bisschen was vorsorgen. Aber, und das sollte man auch haben. Die Christen sollen nicht von der Hand in den Mund leben, die leben aber von der Hand Gottes in den Mund. Da leben sie nachher und die werden das brauchen. Guck mal, Israel. Israel hat keinen Vorrat gehabt, nur für 3 Tage Vorrat, das reicht. Und nach 3 Tagen war alles vernascht und verbraucht und dann hat Gott für sie gesorgt. Das ist nicht göttlich, das ist Hamstern, für 30 Tage Vorrat anzulegen. Stell dir mal vor, jetzt Christen rennen ins Geschäft und unsere Geschwister können das gar nicht kaufen. Manche können nicht einmal die müssen von jeden Tag neu einteilen. Die haben nur gerade für jeden Tag genug und die können nicht da für den ganzen Monat noch zusätzlich einkaufen. Das geht doch nicht, das ist ja Wahnsinn, was da verlangt wird. Die Bibel sagt, sammelt Schätze, die im Himmel sind und nicht da woanders Vorrat anzulegen. Wo leben die eigentlich? Wir als Kinder Gottes leben in einer anderen Dimension. Wir wissen, unser Vater im Himmel wird uns versorgen. Unser täglich Brot gib uns heute, nicht für 30 Tage. Das ist Wahnsinn, Leute. Täglich. Du solltest täglich von Gott erbitten, was du brauchst. Und da steht nichts von 30 Tagen, finde ich nirgendwo in der Bibel. Gott weiß, was du brauchst, auch in Krisenzeiten. Und dann wird er, wenn er den Elia versorgen konnte, von Raben und von der Witwe, kann er doch dich und mich versorgen. Und wenn er Israel mit Manna versorgen konnte für 40 Jahre in der Wüste, wird er doch uns versorgen. Für mich ist das, was Wilkerson erzählt, ein anderes Evangelium, nicht das Evangelium der Bibel. Es ist fleischliches Evangelium. In der Bibel heißt es, bittet, so wird euch gegeben werden. Auch in der Not, da werden wir unser Vertrauen zu Gott unter Beweis stellen müssen. Und so weiter. Und euch wird solches alles zufallen. Und da steht alles, man soll sich nicht sorgen, was werden wir anziehen, wo werden wir wohnen, was werden wir essen, was werden wir trinken und so weiter. Der Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles bedürft. Also unsere Bedürfnisse sind bei Gott abgedeckt. Sich Vorrat anzulegen, ist Zweifel an Gott für mich. In aller Liebe. Der gute Mann kann erzählen, was er will. Das ist Kleinglaube und Gott in Frage stellen. Als Gott sein Volk, seine Kinder nicht 30 Tage, mein Gott kann sogar 30 Jahre mich versorgen, wenn es sein muss. 30 Jahre, bis ich in die Rente gehe. Wenn Gott das mit Israel 40 Jahre konnte, schafft er es damit 30 Jahre auch. Weißt du, gewiss, du wirst vielleicht nicht immer Bananen bekommen, aber du brauchst hier in Deutschland gar keine Bananen. Unsere Vorfahren haben auch nicht gewusst, was Bananen sind. Die haben Mohrrüben gegessen und sind gesund geblieben. Sie haben die Pest überlebt, sie haben den 30-jährigen Krieg überlebt, sie haben den Ersten Weltkrieg überlebt, sie haben den Zweiten Weltkrieg überlebt. Also sie haben Flucht überlebt, sie haben Berlin in Schutt und Asche überlebt. Also das ist nur Angst und Panik und Zweifel an Gottes Allmacht. Also nicht immer Mohrrüben, nicht immer Bananen, weißt du, als wenn das was Besonderes wäre oder irgendwelche exotische Früchte. Du wirst essen zu lernen, was da ist. Was nicht da ist, wirst du auch nicht kriegen und brauchst auch nicht. Und die Natur gibt immer das, was du brauchst, da ist alles vorhanden, du musst nur die Augen aufmachen. Aber weißt du, das muss man lernen. Und dann muss man sich bekehren, denn unser Gott ist bei den meisten Leuten der Bauch. Und dieser Gott Bauch wird sich bekehren müssen. Aber ob es fast nachher so einfach ist, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, Gott wird versorgen mit allem, was wir brauchen. Habt ihr je Mangel gehabt? Hat der Herr die Apostel gefragt. Die haben nicht immer Fleisch gehabt, die haben nicht immer Schnitzel gehabt, die haben nicht immer Kuchen gehabt, die haben nicht immer Kaffee gehabt. Du wirst auch keinen Kaffee kriegen. Du brauchst keinen Kaffee zum Überleben. Du kannst hier genauso guten Pfefferminztee oder Brennnesseltee kriegen. Und da gibt es genug. In der Zeit, wo nichts mehr wächst, da wachsen genug Brennnesseln oder Hagebutten oder sonst noch was. Verstehst du, du musst nicht immer Kaffee. Das ist sowieso nicht ganz gesund für dich und so weiter. Aber du siehst also Angst, für 30 Tage Vorrat anzulegen. Das ist Sprache des Zweifels und nicht Sprache des Glaubens, Leute. Auch wenn ein David Wilkerson ist. In aller Liebe. Du musst also nicht an alles glauben und so weiter. Und deshalb sagt die Bibel, prüfet, ob es sich so verhält. Ist es biblisch? Deckt sich das mit der Bibel? Und für mich deckt sich das nicht mit der Bibel, was der gute Mann erzählt. So, da muss sich der Götze Bauch bekehren. Johannes hat sogar Heuschrecken und wilden Honig gegessen. Dann wirst du noch auf die Bäume steigen und Bienenschwärme da versuchen da zu plündern oder Vogeleier und so weiter. Weißt du, wir sind so verweichlicht und so verwöhnt, dass wir verlernt haben, in göttlichen Dimensionen zu leben, natürlich zu leben. Und weißt du, manche denken, wir leben im Schlaraffenland und Gott muss uns weiter das Schlaraffenland erhalten. Gott hat kein Interesse, dein Schlaraffenland dir zu erhalten. Er bringt dich in die Wüste. Und in der Wüste lernst du, blind ihm zu vertrauen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Du lernst in der Wüste Gott vertrauen. Gott vertrauen, auf ihn einfach zu bauen und sagen, Herr, du hast uns jetzt hier rausgebracht, jetzt stehen wir in diesem Fiasko. Jetzt ist die Krise da und jetzt, wie geht's weiter? Und du lernst jetzt nicht aus dem Vorrat von 30 Tagen zu leben, sondern du lernst aus dem Überfluss Gottes zu leben. Und da lebst du 3000 Jahre damit. Und zwar sehr gut. Aus dem Überfluss Gottes. Du wirst jeden Tag so viel sammeln, was du brauchst. Und dir wird so viel gegeben von diesem täglichen Brot, was es auch immer heißt. Das kann sein, dass du nur im Gottesdienst kommst und hier so ein Happen bekommst und das Brötchen und irgendwas. Wir werden das Brot vermehren oder wir werden hier Wunder erleben. Wenn der Herr Jesus 5 Brote und 2 Fische vermehren konnte, der konnte seine Jünger versorgen. Der kann das versorgen. Und deshalb, wir werden lernen, und das hat Gott mir gesagt. Jetzt kann ich dem Konkurrenz machen zum David Wilkerson. Gott hat gesagt, Gott wird seine Kinder versorgen in der schwierigen Krisenzeit, wie er Israel versorgt hat in der Wüste. Und ich rechne damit. Ich rechne mit übernatürlicher Versorgung Gottes, dass er seine Kinder in Deutschland, auf der Welt, egal wo, auch unsere lieben amerikanischen Freunde versorgt. Und die lernen ganz schön, von Gott versorgt zu werden. Die werden lernen, arm zu sein. Das, was die Leute in Afrika gelernt haben. Und guck mal, wie viele Leute leben in Afrika, wie viele Leute leben in Asien, wie viele Leute leben in China. Ein Drittel der Menschheit lebt in Asien. Und die sind nicht gerade so superreich, aber Gott bringt sie durch. Und die machen aus allem etwas. Die aus wenig machen die viel. Aber die machen aus allem etwas. Und das ist der Glaube. Der Glaube ist erfinderisch. Der Glaube ist kreativ. Der Glaube ist flexibel. Da muss nicht immer McDonald's sein. Und da muss nicht immer Kaffee sein. Und da muss nicht immer destilliertes Wasser sein. Und wenn sie etwas Tödliches trinken oder essen, wird es ihnen nicht schaden. Und ich denke, dieser Elia, Gott hat den Elia gelehrt, von Raben versorgt zu werden. Weißt du, was Raben sind? Eigentlich heißt es dort Gaia. Die haben also Fleisch aus dem Kartafer geholt und dem Elia hingelegt und gesagt, Bruder Elia, das ist für dich. Kartaferfleisch vom toten Löwen oder einer Wildsau, obwohl für den Juden unästhetisch war oder nicht normal war, Schweinefleisch zu essen. Aber der Elia hat nicht gefragt, wo kommt das her? Gott hat gesagt, das selbst will ich dich versorgen. Und jetzt kommen die Raben. Und wenn er den Rabenfraß nicht haben will, kriegt er nichts. Dann soll er halt verrecken, verhungern, auch wenn er Prophet Gottes ist. Also Gott setzt uns vor. Und weißt du, Gott wird uns vorsetzen, dass wir Dinge essen lernen, die wir gesagt haben, pfui, sowas werde ich nie essen. Weißt du, wenn wir manchmal so Bilder angucken und meine Frau sagt, also weißt du, was die Asiaten essen, so Käfer und Würmer und Schnecken und was weiß ich. Nein, sowas kommt nicht in meine Kochtöpfe. Weißt du, du wirst dich wundern, was noch alles in dein, und ich sage hier die Wahrheit, du wirst dich wundern, was noch alles in deine Kochtöpfe reinkommt. Und wo du dankbar sein wirst, dass sie überhaupt noch, dass noch sowas, so Zeug noch da ist. und du wirst überleben mit der Gnade Gottes. Du wirst mit Danksagung empfangen. Und in der Bibel heißt es einmal auch, das geht auch ums Essen beim Cornelius und nicht beim Cornelius, beim Petrus in Joppe. Und dann sagt der Herr, was ich gereinigt habe, das nenne du nicht unrein. Ess und schlachte. Du wirst sehen also, wozu Gott uns befähigen wird und was wir noch überwinden müssen. Wer da überwindet? Du, dein Geschmack. Glaube hat einen Einfluss auf den Geschmack. Glaube hat einen Einfluss auf deine Zunge. Und der Weg über die Zunge ist so kurz, nur so ein paar Zentimeter. So kurz ist der Weg über die Zunge. Also, und dann weißt du nachher nicht mehr, was da drin ist. Dann ist ja egal, was da verarbeitet wird. Komm nachher mit Säure dazu, dann arbeitet dein innerer Mechanismus das weiter, diese Chemiefabrik verarbeitet und sortiert es dann und so weiter. Und was nichts ist, das wird ausgeschieden auf normalen Weg. Also, wir werden lernen, im Glauben zu leben. Also ich habe Märtyrerakten, das sind dicke Bücher, Berichte von Christen, die in der Verfolgung waren, die in der Wüste waren, die haben alles Mögliche, die haben überlebt in der Wüste, in der Drangsalszeit. Deshalb heißt es in der Bibel, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat und im Winter, wo nichts zu holen ist draußen. Also die haben alles Mögliche, die waren so erfinderisch, die Christen aus dem ersten Jahrhundert, die Märtyrer, das ist jetzt nicht in der Neuzeit, sondern in der Urgemeinde, die waren so kreativ und die haben von Gott so viel gesagt, wir haben noch nie so gut gelebt wie in der Drangsalszeit. Und schau, die Israeliten, die haben noch nie so gut gelebt wie in der Wüste. Jeden Tag, die müssen nicht zum Bäcker, die müssen nicht schuften, nicht Hartz IV, nicht sein Amt irgendwo anstellen. Nein, die müssen nur raus vors Lager und einsammeln. Und zwar so viel, was sie essen können und wollen und nicht mehr und nicht weniger. Gott wird dir dienen. Und Gott wird dich versorgen. Und ich sage dir eines, du wirst, wenn du Gott nachfolgst, nicht vor leeren Fleischtöpfen sitzen. Dann wirst du halt Wachtel fangen. Dann sagt er, weiß aber, das ist so happend, das ist so wenig, so Vögelchen da. Du wirst Wachteln fangen. Oder du wirst was anderes tun. Wenn du anfängst, im Glauben zu leben, du wirst dich auf übernatürliche Dinge einstellen müssen. Um Gottes Fülle zu empfangen, musst du zuerst einmal leer werden, arm werden, pleite werden, bankrott werden, zu Ende sein mit dir und so weiter, vor dem Nichts stehen. Und dann kommst du in die Weite. Leute, wir stehen an der Schwelle einer neuen Zeit. Lass den David Wilkerson sein, wo er ist. Du vertraust Gott und sparst das Geld, gehst lieber in Urlaub dafür und kommst wieder gut zurück. Nein, in aller Liebe. Und wir sollen nicht hamstern. Wir sind nicht dazu berufen, als Hamster herumzulaufen. Wir sollen sparen, so viel wir können, geben, so viel wir können, behalten, so viel wir können, hat John Wesley gesagt. Und die Ungläubigen, die werden dann kassieren, wenn du nicht aufpasst. Alles, was du so erhamstert hast. Denk an Lot in Sodom. Was hat der gute Mann alles rausgebracht? Oh, was er alles reingebracht hat in Sodom. Du, da hat sich wirklich investiert. Der hat ein wunderbares Haus gehabt, alles wunderbar, perfekt. Und so weiter, das muss er alles zurücklassen. Wenn wir fliehen müssen, und wir werden das tun, dass wir alles zurücklassen, wie auch immer, sind wir bereit? Du musst es eigentlich nicht mehr lösen, nicht hamstern. Da sitzt er nachher auf die Pakete. Und die Säcke, Mehlsäcke und Reissäcke und Wasserflaschen und was sonst noch alles, da sitzt du für 30 Tage. Überleg einmal, wie viel das ist. So viel Platz hast du gar nicht in deiner Wohnung womöglich, wo du das alles zusammenhamstern sollst, für 30 Tage Vorrat anzulegen. Aber weißt du, was hat der gute Mann gedacht, als er das in die Welt hinausposaunt hat? Was hat er sich gedacht? Wahrscheinlich gar nichts. Das ist, dass viele arme Leute, das ist vielleicht für Millionäre mag es funktionieren, aber was ist für die armen Leutchen? Das hat er nicht gesagt. Die Katastrophe wahrscheinlich perfekt für diejenigen, die dann nachher alles verloren haben. Weißt du, wir sollten uns erinnern, mein Vater hat Brot die Fülle und ich darbe hier unten. Du, wir stehen, wo Sodom und Gomorra bald untergehen wird, wo der amerikanische Traum bald platzen wird, wo vielleicht auch sogar der deutsche Traum platzen wird, mehr und mehr passiert ist, das knistert ja überall. Europa wird wahrscheinlich untergehen, das Schicksal Europas ist ja besiegelt eigentlich schon seit eh und je, seit 2500 Jahren. Daniel hat diesem Standbild Vision und sein Reich wird uneins bleiben und uneins sein. Das ist das Siegel Deutschland, Europas besiegelt. Kannst du machen, was du willst. Und ich erwarte nichts von Europa, ich erwarte auch nichts von Amerika, ich erwarte auch nichts von unserer Regierung, ich erwarte nichts von Rom und auch nicht von Jerusalem. Weißt du, die sind alle selbst handlungsunfähig inzwischen. Weißt du, wer noch handlungsfähig ist? Der da oben. Der da oben lacht und spottet ihrer. Das ist der Herr. Gott sitzt im Regiment. Und Gott hat das letzte Sagen. Und ich möchte, dass du gerade in dieser Zeit lernst, dich mehr und mehr mit Gott zu beschäftigen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dass du Gott mehr und mehr dienst. Und je mehr du Gott dienst, desto mehr wird er dich versorgen. Und Gott wird dir immer im richtigen Augenblick dich am richtigen Platz bringen, dir das Richtige geben, dir das Richtige sagen, dich mit den richtigen Leuten zusammenbringen. Und es geht um unser Überleben. Wie wirst du überleben, diese Krise? Entweder kommst du als Sieger oder als Verlierer raus. Du musst vorstellen, es gab Leute, da gab es Weissagungen, Prophezeiungen, die Juden werden von Russland kommen, die werden über die Deutschland kommen und so weiter, Lagerhäuser anschaffen und große Übernachtungsquartiere und so weiter. Die Leute sitzen heute noch auf ihren Konservendosen. Ganze Scheunen voll. Wenn ich so in früheren DDR, ja, der Herr hat, Bruder Leitl gesagt, der Herr hat gesagt, weißt du, das ist alles Blamage. Die Leute sitzen da, verzweifeln, Geld ausgegeben für nichts und gar nichts, auf ihre Vorräte. Und das Datum oft womöglich verfallen. Und ja, was ist da? Aber der Herr hat so einen großen Plan mit unserem Leben. Die Juden werden kommen. Die Juden werden nicht durch Deutschland kommen. Vergiss doch den ganzen Schmarrn. Du solltest auf Gott hören. Was sagt Gott? Und was hat er dir befohlen? Und weißt du, was er dir befohlen hat? Schaffe mit Furcht und Zittern deine Seligkeit. Das ist angesagt. Du solltest um dein Heil besorgt sein. Die Welt mit ihrer Lust, mit ihrem Vergnügen, mit Essen und Trinken, die wird vergehen. Und sie aßen und sie tranken und sie achteten es nicht, bis Noah in die Arche ging. Es geht um dein Überleben. Und zwar, dass du immer da bist, wo Gott ist. Und immer das tust, was Gott tut. Du musst also die Sprache Gottes verstehen, und auch die Sprache Gottes sprechen, damit du mit Gott kommunizieren kannst. Stell dir mal vor, du sprichst eine andere Sprache, ich spreche eine andere Sprache, wir reden aneinander vorbei. Und was im Geistlichen passiert, wir reden so oft, Gott und du, ihr redet so oft aneinander vorbei. Weil ihr die Sprache nicht versteht, die Sprache Gottes. Das war auch das Problem bei der Sintflut. Die Menschen, denen hätte geholfen werden können, aber die ließen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen, aus welchen Gründen auch immer. Die haben den Geist Gottes gar nicht gehört. Oder dann waren sie so übergeistig, dass sie sich sogar mit Dämonen vermischt haben und Sex mit Dämonen gehabt haben. Also man kann in das Extrem und in das andere Extrem verfallen. Und es ist so wichtig, dass du auf dem Teppich bleibst, auch geistlich. Normal. Was ist das Normale? Was ist das Normale? Martin Luther, zu ihm kam jemand und sagte, Martin, die Welt geht bald unter und so weiter. Was würdest du tun, wenn die Welt untergeht? Und ihr kennt ja diesen frommen Spruch, ich würde einen Apfelbaum pflanzen. Wenn ich wüsste, dass morgen Jesus kommt oder was weiß ich, heute Jesus kommt, ich würde einen Apfelbaum pflanzen. Weißt du, wir sollen aufhören, verrückt zu sein. Und deshalb auch am Montag müsst ihr diesen Film angucken, Entrückung. Und ich gebe auch meinen Kommentar und natürlich auch die andere Seite. Auch dieses Film kommt zurück wieder. Kommt wieder zurück auf den Teppich. Das ist die Fortsetzung für den zweiten Teil von diesem Film. Ein Actionfilm. Bleib auf dem Teppich. Nüchtern bleiben. Einen Apfelbaum pflanzen. Einfach sich auf Gott beziehen und sagen, der Herr hat mich hierher gebracht und der Herr wird mich auch wieder rausbringen. Und wenn Gott es will, dass ich auf alle vier krieche, werde ich halt auf alle vier kriechen. Und wenn er will, dass ich sterbe, werde ich sterben. Aber ich kann nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir. Was ist das? Wir sind auch des Herrn. Also kannst machen, was du willst. Du gehörst so oder so Gott. Das ist die Sprache des Glaubens. Der Glaube lässt sich da nicht erschüttern. Sterben wir. Oh, was ist das Furchtbares? Dann habe ich nichts mehr. Dann hast du erst recht so viel. Dann bist du bei dem Herrn Jesus. Gott möchte, dass du dich ihm mehr und mehr öffnest, auf ihn reagierst, seinen Willen tust, mit ihm einverstanden bist, ihm für alles dankst, und zwar für die Situation, dass du heute dich satt essen konntest. Hast du heute schon gedankt, dass du dich heute satt essen konntest? Ob es morgen kannst, weiß es nicht. Vielleicht schmeckt es morgen nicht mehr. Aber dass du dich heute satt essen konntest, dass du heute Sonnenschein genießen konntest, dass du heute frisches Wasser noch getrunken, oder frisches Wasser noch trinken konntest. Hast du Gott schon für den Becher Wasser gedankt? Weißt du, du solltest alles, was nicht Gott ist, ignorieren. Auch 30 Tage, wenn es sein muss. Oder sonst was. Weißt du, sammle nicht Vorräte, sondern werde reich in Gott. Reich im Glauben. Und Gott sagt, geh in die Blumenschule und geh in die Vogelschule. Schau doch die Spatzen an. Hast du schon einen Hund mit dem Rucksack gesehen? Oder Schwalbe mit dem Rucksack. Oder die ziehen von einem Kontinent zum anderen. Diese Zugvögel. Weißt du, die kommen da. Das ist denn so entspannt. Die lassen sich nieder, die stärken sich und dann fliegen sie wieder weiter. Und du solltest in die Vogelschule gehen. Dort lernst du mehr wie in so mancher Bibelschule. Dort lernst du, du solltest in die Blumenschule gehen und schau die Lilien. Und der Herr sagt, Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht gekleidet wie eine einzige von diesen schönen Blümchen. Guck mal, die kommen, diese Krokusse da und die schönen Frühlingsblumen, die jetzt kommen, die kommen plötzlich von selbst. Und der Herr sagt, es wird von selbst alles kommen, was ihr braucht. Es wird euch gegeben werden. Ihr müsst nur mit mir verbunden sein. Und nicht irgendwelchen antibiblischen Thesen nachlaufen. Geh also und lerne in der Natur. Die Natur zeigt, also die Natur ist aufs Überleben angelegt. Und die Natur ist angelegt, du musst kämpfen. Und nicht denken, das große Problem ist, weil die meisten Leute haben aufgehört zu kämpfen. Die Sprache des Glaubens ist nichts anderes wie kämpfen. Ich muss kämpfen, ich muss kämpfen, ich muss kämpfen. Die Saurier, die haben nicht überlebt die Katastrophe. Und alle Saurier werden nicht überleben. Alle Amerikaner, alle Deutschen, alle diese Herkules, alle diese Riesen werden nicht die Katastrophe überleben. Alle ganzen Bonzen werden nicht überleben. Weißt du, uns kann nichts passieren. Uns kann nichts passieren. Uns kann nichts passieren. Und die Saurier haben auch so gedacht. Die Mammute und so weiter, die ganzen Wesen der Vorzeit und so weiter. Und dann kam die Katastrophe. Und wer hat es überlebt? Das Geschmeiß. Die Ratten, die ständig um ihre Existenz kämpfen müssten. Deshalb, Bruder und Schwester, so lang, weißt du, so Hartz IV und ständig ringen und gucken, also was werde ich heute meinen Kindern vorsetzen? Du weißt es nicht, was du vorsetzen kannst. Aber du schaffst jeden Tag, guck mal, und jeden Tag hast du überlebt. Und jeden Tag existierst du immer noch und bist immer noch da. Und so weiter. Die Leute werden die Krise überleben, die werden mit nichts auskommen können. Aber die alles gehabt haben, die Verweichlichten, die Verwöhnten, die Feigen, die Ängstlichen, die Vorrat angelegt haben. Und nun, liebe Seele, hast Vorrat für 30 Tage. Und was wird es sein, wenn deine Seele gefordert wird? Da muss nur ein Käfer kommen. Nur so Kornkäfer. Und dann hast du die Bescherung mit einem ganzen Getreide. Leute, Gott gibt den Seinen im Schlaf. Weißt du, was das heißt? Im Schlaf. Vertraue Gott. Und vertraue nicht den frommen Predigern. Gott warnt uns, Gott mahnt uns, es ist okay. Kämpfe, gib dich nicht auf, verzweifle nicht, resigniere nicht, das ist okay. Und so weiter. Und Gott sagt, wo du hingehen sollst. Es ist so wichtig, dass du in dieser Zeit, das ist die beste Vorsorge, die du je treffen kannst. Und das ist, was ich dir sagen möchte, triff diese Vorsorge, dass du die Stimme des guten Hirten hörst. Und er führt dich, wenn das Gras hier zu Ende ist, dann führt er dich auf eine frische Weide, zum frischen Wasser. Und du brauchst die Führung des Heiligen Geistes. Das ist die beste Vorsorge, die du bekommen kannst. Elia geht da selbst und verbirgt dich. Wenn du die Führung des Heiligen Geistes nicht hast, wirst du in der Krisenzeit verhungern. Dann ist dein ganzer Vorrat nichts. Wenn du nicht die Leitung des Heiligen Geistes hast, kommst du nicht durch. Dann wirst du schon aus Angst sterben. Noch bevor das überhaupt dich einholt. Lukas Kapitel 6, Vers 38. Und das ist, was man Vorsorge trifft. Gebt, so wird euch gegeben werden. Aha. Von wegen Hamstern. Gebt, das ist das Wort Gottes. Ich predige jetzt eine Anti-Wilkerson-Predigt. Nein, das hat mich so geärgert, wo ich das gelesen habe, wie das Volk Gottes verdummt wird. Gebt, so wird euch gegeben. Ein voll und gerüttelt und geschüttelt überfließendes Maß wird man euch im Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird es euch gemessen werden. Fang an zu geben. Das ist Sammel. Und die Bibel sagt, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zur gegebenen Zeit wieder bekommen, Prediger 11. Es wird wieder zu dir zurückkommen. Gib. Und das ist, was du tun solltest. Du solltest jetzt geben. Übers Wasser fahren. Weißt du, schmeiß doch dein Brot mal so in die Spree. Und du siehst, du schwimmst plötzlich davon. Aber es kommt von zur gegebenen Zeit, wenn du brauchst, kommt es zu dir. Jetzt brauchst du es nicht. Gib. Und selbst wenn du heute keinen Segen bekommst, gibt. Abraham, als die Engel vorbeikamen nach Sodom zum Gericht, als die Engel kamen, da hat er gleich Brot gebacken, Fleisch und Wasser den Engeln serviert. Ganz schnell, damit die Engel weiterziehen können und mit den Engeln noch ein bisschen verhandelt und diskutiert. Und Abraham hat keinen Segen bekommen. Das ist also ungewöhnlich. Wenn du Gott dienst, erwartest du immer einen Segen. Dass Gott dich sagt, ach wunderbar, nichts, kein Dankeschön. Im Gegenteil, sogar noch mit unerhörten Gebeten. Also er hat mit Gott geschachert, nichts dabei rausgekommen. Keine 10 Gerechte in der Stadt und so weiter. Und geh davon. Ist kein Dankeschön, kein Segen, nichts ist passiert. Einige Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte später, 400 Jahre später, ziehen Abrahams Kinder, sein ganzes Volk, Millionenvolk vorbei und Gott versorgt 40 Jahre lang ein Millionenvolk mit Brot, mit Fleisch, mit Wasser. Genau das, was er gegeben hat. Das ist der Segen Gottes. Millionenfach kam es zurück auf die Kinder Abrahams. Abraham hatte alles, was er brauchte. Warum soll Gott dich segnen, wenn du alles hast? Aber wenn du nichts mehr hast, wenn deine Kinder nichts mehr haben, dann wird Gott dich übernatürlich versorgen. Und dann darfst du rechnen, dass der Segen Gottes wieder auf irgendeine andere Art und Weise, selbst wenn er den Himmel aufmachen muss, zu dir wieder zurückkommt. Gebt, so wird euch gegeben werden. Fang an zu geben und nicht zu sammeln. Das ist die biblische Philosophie, tut mir leid. Fang das Reich Gottes zu bauen, für Gott da zu sein, Gott zu ehren, Gott zu danken, Gott zu verherrlichen, Gott zu preisen und du wirst sehen, was plötzlich zu dir auch in der Notzeit kommt. Fange an, Gott zu geben, was ihm gehört und das heißt, da möchte ich jetzt heute ganz kurz schnell anfangen, fang an, den Zehnten treu in sein Haus zu bringen. Da heißt es, das ist vielleicht Vorratssorgen, auf das Brot sei in meinem Hause, Malachi 3, damit im Haus Gottes Brot ist. Bringt den Zehnten ganz in mein Haus, damit Brot an Fülle da ist, damit er die Fenster des Himmels später mal aufschließen kann und so weiter, damit Gott Wunder wirken kann. Der Zehnte ist die wahre Vorsorge. Du brauchst heute nichts, aber vielleicht in 10 Jahren brauchst du was. Aber du hast Gott treu den Zehnten gegeben und kannst sagen, lieber Gott, hier, ich habe die Quittung, meine Spendenbescheinigung. Herr, ich habe dir treu gegeben, jetzt bin ich in der Patsche, jetzt weiß ich nicht weiter, jetzt weiß ich nicht ein noch aus, jetzt bist du dran, Gott. Hier bitte die Quittung, löse sie bitte ein. Und ich sage dir eines, Gott ist treu. Gott lässt sich nicht lumpen, was du Gott einmal gegeben hast, von Herzen gegeben hast, das gibt er dir 10-fach, 100-fach und sogar 1000-fach zurück. Und hier bei den Israeliten sogar 1000000-fach zurück. Wer den Zehnten gibt, der rechnet mit Gott, das ist die wahre Vorsorge. Der lässt sein Brot übers Wasser fahren und dem wird Barmherzigkeit und Gutes folgen sein Leben lang. Psalm 23. Gutes und Barmherziger wird ihm sein Leben lang folgen. Fang an also im Glauben zu leben, im Glauben zu denken, im Glauben zu handeln und nicht nur im Zweifel. Du führst ein starkes Leben, wenn sich bei dir alles um Gott dreht. Alle Gedanken schon morgens, also Herr, wo kann ich dich heute verherrlichen? Wo kann ich heute dich loben? Wo kann ich heute etwas Gutes tun? Wo kann ich heute verzichten zu deiner Ehre? So Abstriche machen. Du sollst Tag und Nacht über Gott denken und reden. Josua Kapitel 1, Vers 8 und 9. Welche Sprache sprichst du? Wenn du zu Bett gehst, was ist dein letzter Gedanke und was ist dein erster Gedanke morgens? Denk drüber nach. Kannst du, wenn du einschläfst, sagen, Gute Nacht, Heiland? Wenn du morgens aufwachst, kannst du sagen, Guten Morgen, Heiliger Geist. Bist du so voll und nachts, dass du göttliche Träume bekommst, göttliche Inspiration bekommst, nachts von Engeln belehrt wirst und nachts erträumst und alles Große in dieser Welt, denk nur an Oppenheimer oder Einstein oder was weiß ich, alles wurde nachts im Traum gegeben. Wenn die das im Traum kriegen können, kannst du auch die Formel, die Lösung für dein Problem im Traum bekommen. Auch wenn du in der Krise bist und du wirst von Gott nie bekommen im Voraus, sondern immer, wenn du brauchst. Gott gibt dir nie im Voraus und Gott sagt, legt euch kein Vorrat an, es wird euch gegeben werden in dem Augenblick, wo ihr es benötigt. Volk Gottes soll leichtlebig sein. Volk Gottes soll nicht so Karren schleppen und Säcke schleppen und Esel bepacken und so weiter. Im Gegenteil, das Volk Gottes, wenn das Ziel erreichen soll, sie sollen Ballast über Bord werfen, damit sie schneller vorwärts kommen. Du siehst das so, was für Unfug manchmal erzählt wird. So Tag und Nacht drüber nachdenken und dann sprichst du über das, was Gott sagt. wenn du Tag und Nacht so voll von Gott bist, vom Geist, vom Himmel, von Hoffnung, von der Herrlichkeit, von der Gegenwart Gottes. Der Teufel will, dass du für diese Welt sorgst. Vorrat, denn damit er was kriegt, damit in der Zeit, Notzeit ihm was übrig bleibt. Damit er was zu fressen hat. Weißt du, deshalb engagiert er die Leute für Umwelt, Klima, Tiere, Menschen, Natur, Landschaften, Denkmäler, Altertümer, etc., etc. Er engagiert euch für das, damit das erhalten bleibt. Wofür? Du denkst irdisch und du denkst nicht göttlich und himmlisch. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das Feuer wird kommen und wer wird es sein, was du bereitet hast? Denk nur an Sodom. Und die Frau will sich noch umdrehen und will sehen, was ist da passiert. Wo ist mein schönes Häuschen? Wo ist der Teppichboden? Der Perser? Oder was weiß ich? Denk göttlich, fang an göttlich zu denken. Damit beginnt das Glaubensleben. Weißt du, du kannst auch teuflisch denken. Ja, hätten wir, was wir damit machen können. Du siehst, Satan erfüllt das Herz vom Judas Ischariot. Er fing an, was könnten wir noch alles damit machen? Materialistisch, wenn wir das verkauft hätten. Aber Jesus sagt, was die Frau getan hat, hat sie an mir getan. Und überall, wo das Evangelium gepredigt wird, da wird sie erwähnt werden. Was wir damit hätten tun können, wie viel wir hätten tun können und so weiter. Das ist alles ein teuflischer Gedanke. Tue mit dem, was du hast, und dann hast du am meisten getan. Mit dem, was du kannst, gerade jetzt, mach aus jeder Situation, wo du gerade dich befindest, mach das Beste. Und dann hast du am allermeisten für dich und Gott und den Himmel und die Ewigkeit getan. Jetzt ist die Zeit. Herr, wärst du hier gewesen, hat Martha gesagt. Mein Bruder wäre nicht gestorben. Weißt du, so viele Leute, die glauben, ja Herr, wenn du hier gewesen wärst. Die Sprache des Glaubens. Punkt 2. Zu viele Leute glauben wenn der Herr da gewesen wäre. Wenn wir noch in den Tagen der Apostel leben würden, der Propheten, der Urgemeinde, Mann, wäre das fantastisch. Ich möchte nicht ihre Zeit haben, mit der Pferdekutsche durch die Gegend oder auf dem Esel da zu reiten. Mag schön sein für Nostalgiker, aber das ist nichts für mich. Ich will schon was Flottes. Aber du siehst, Herr, wärst du da gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ja, sagt Jesus, jetzt bin ich da. Und Jesus sagt, Martha, wenn du glauben könntest, du würdest die Wunder sehen. Ja, Herr, ich weiß, mein Bruder wird auferstehen am jüngsten Tag. Du siehst, was für Unsinn fromme Zusammenglauben. Entweder früh, damals, einmal, so wie in jedem Märchen, es war einmal, oder in der Zukunft, im tausendjährigen Reich, wenn Jesus wiedergekommen ist. Aber die meisten Christen sind nicht in der Lage zu sagen, jetzt, wenn du an mich glaubst, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Das ist also, Sterben spielt da keine Rolle für Christen. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also du musst keine Angst haben vor Verdursten, dass du dir Wasser anlegst. Verstehst? Da wirst du schon so gut durchkommen, Bruder, Schwester. Brauchst kein Mineralwasser. Da wirst du ein Mineralbrünnlein selbst unter Umständen. Von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Weißt du, Gott kann aus nichts Wunder wirken. Verstehen wir das, was ich sagen möchte? Lass uns nicht so kleinkariert sein und Gott so begrenzen, 30 Tage Vorrat anzulegen. Ja, Herr, wenn du hier gewesen wärst. Die wenigsten Leute sind in der Lage, jetzt an Jesus zu glauben. Heute und hier. Pass auf, was du sagst. Red nicht in der Vergangenheit und red nicht über die Zukunft, sondern deine Sprache soll eine Jetzt-Sprache sein. Hier. Heute ist der Tag des Heils. Heute soll ich seine Stimme hören. Heute ist die angenehme Zeit. Gestern und morgen, das ist Gottes Zeit, welche Zeit auch immer. Aber die Bibel, meine Bibel sagt, Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also da habe ich kein Problem. Der gestern Wunder gewirkt hat, gestern Leuten geholfen hat, kann auch heute Wunder wirken. Deine Sprache verrät dich. Was sagst du? Und weißt du, dieses heute Leben, heute Dasein ist, so spricht der Herr. Ich habe meine Frau geheiratet, meine Frau war nicht sicher, soll ich diesen Kerl da heiraten oder nicht? Die war nicht sicher. dann habe ich gesagt, muss den Herrn fragen. Also frag nicht mich, ob du mich heiraten sollst. Also ich würde sofort ja sagen, aber du musst ja selber rauskriegen, ob du mich heiraten sollst oder nicht. Dann, weißt du, sie hat mich gefragt, ob ich eine Familie ernähren könnte. Das war und ich habe eine fantastische Vorstellung gehabt von meinem Leben. Ich habe mir vorgestellt, ich kaufe mir einen Wohnwagen und reise durch Deutschland, durch die Welt und evangelisiere. Ich habe keinen festen Wohnsitz, sondern ich diene dem Herrn hier und da, wo ich gerade gebraucht werde. Und dann fragt sie mich, kannst du auch eine Familie so ernähren? Und dann hat sie ein Bibelwort bekommen und plötzlich kommt sie und sagt, ich heirate dich. War wunderbar. Und dann habe ich gefragt, ja, wie kommst du drauf? Ja, Gott hat zu mir gesprochen, Gott hat gesagt, ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Und wirklich, ich habe in den letzten 40 Jahren, wo ich Gott diene, ich habe nicht immer Kuchen gehabt, aber ich habe nie nach Brot gebettelt. Und ich habe auch nicht nötig zu betteln. Wenn ich betteln möchte, sage ich ihm im Himmel, denn ich bin kein Bettler mehr. Denn durch meine Bekehrung und Zuwendung zu Christus hat die Bettelei bei mir aufgehört. Ich sage es ihm, er weiß alles, ist mein Boss. Er ist der Kapitalist, der hat alles Kapital, der hat alles Material, der hat allen Stoff, alles was er, meines Gold und Silber, sagt auch er. Und ich sage ihm, Herr, ich brauch's. Und er hat bisher immer bekommen, was ich gebraucht habe. Ich habe ein Problem gehabt, alle meine Geschwister haben ein Haus, eine Wohnung oder Eigentumswohnung, nur der arme Pastor Matutis hat kein Haus und keine Eigentumswohnung, wohnt noch immer in Miete. Und dann lese ich in der Bibel, warte, bis du 50 bist. Dann kommt das Halljahr, das Jubeljahr. Und habe ich gesagt, Herr, und weißt du, dein Wort ist wahr. Dein Wort ist wahr. Und ich möchte nicht, dass meine Geschwister mich auslachen. Alle haben ein Haus und der Älteste eigentlich, der hat gar kein Haus. Aber ich wusste, ich diene Gott und mein Gott ist kein Bettler. Mein Gott ist ein reicher Gott, ein vermögender Gott. Mein Gott ist ein, der hat alles. Er hat mir bisher durchgeholfen, all die Zeit. Und er wird mir auch da helfen, dass ich nicht dastehe und kein Haus habe. Und einige Tage vor meinem 50. Geburtstag unterschreibe ich einen Vertrag, dass ich ein Eigentümer von einer Eigentumswohnung bin. Und eine schöne Wohnung, so bin ich zufrieden. Aber weißt du, Gott hat mich durchgetragen. Ich habe für Gott gearbeitet. Und als ich in Stuttgart anfing, als junger Prediger zu arbeiten, weißt du, Gott wird uns durchbringen. Du musst nicht nach Menschen schauen und achten, mach das und mach das, schließ das ab und Weißt du, ich habe Gott vertraut, Gott gedient. Da kommt mein Vorsteher und sagt, Bruder, mach du das, wir sollten alles so... Wie heißt diese Versicherung dann? Nicht Lebensversicherung, aber praktisch so, wo da zahlt der Staat was und da zahlt die Firma vermögenswirksame Leistungen. Da sollten wir sowas abschließen. Alle Pastoren, das ist eine gute Einrichtung, sollen abschließen. Ich habe gesagt, ich habe einen Brief geschrieben, den habe ich noch irgendwo, einen Durchschlag. Siehst du nicht die Zeichen der Zeit? Das war 1967, 68. Und dann habe ich gesagt, lieber Bruder, erkennst du nicht die Zeichen der Zeit? Jesus steht vor der Tür, Jerusalem ist eingenommen von den Heiden. Der Herr wird bald kommen und so weiter. Wir müssen missionieren und arbeiten und wirken, solange es Tag ist. Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Ich sage, gut, wenn du nicht willst, das brauchst du nicht. Aber die anderen haben alle abgeschlossen. Jetzt erzähle ich euch eine Geschichte. Es passiert etwas und ich habe gerackert, ich habe noch einen zusätzlichen Tag eingesetzt für Open-Air-Gottesdienst, Freiversammlung, damals war die Jesus-People-Bewegung dann so richtig im Gang, also ich war so Feuer und Flamme in der ganzen Sache. Dann kommt doch jemand zu mir und sagt, Bruder Matthias, du arbeitest so hart, du brauchst auch Zeit zum Entspannen, du musst ein bisschen Ruhe, dass du dich zurückziehen kannst. Ich habe da so ein Grundstück, so. Ja, wenn ich das gesehen hätte, gewusst hätte, was das für ein Grundstück ist, hätte ich nicht genommen. Aber das Grundstück habe ich angenommen. Wir gehen zum Notar für Apfel und Ei, so für so, so symbolischen Preis. Da wird es eingetragen. Es war lauter Dornengestrüpp. Habe ich übernommen. Dann zuerst mal Dornengestrüpp aushacken. Oh, das war furchtbare Sache. Und das war großes Grundstück. Wir haben 40 Bäume drauf gepflanzt nachher. Also können Sie schon ausrechnen, was das war. Und so und dann Hütchen drauf gebaut. Und dann bin ich von Stuttgart nach Heilbronn gekommen. Was passiert? Kann ich nicht mehr betreuen, das Grundstück. Muss ich verkaufen. Aber ich habe noch nie ein Grundstück verkauft in meinem Leben. Und ich hatte nur ein paar Jahre dieses Grundstück. Und die Bäumchen waren noch klein. Und der Zaun war noch nicht groß. Und wie verkauft man das? Dann habe ich Makler angerufen und wollte mal wissen, was man für ein Grundstück bekommen kann, so in der Gegend. Dann sagt er, da gibt es gar keine Grundstücke. Das wird an Ort und Stelle versteigert. Und der Meistbieter, der kriegt es. Okay, die bestellen alle an einem Tag, an einer Stunde, die ganzen Interessenten. Und dann an einem Tag, an einer Stunde. Habe ich auch gemacht, in der Stuttgarter Zeitung ausgeschrieben, Stuttgarter Nachrichten ausgeschrieben. Und die Leute kamen, alle bestellt an einem Tag, an einer Stunde, an einem Platz. So Timing, Kairos. Und da kamen sie, von überall kamen die Leute. Und immer der Erste fing an und so weiter. Und dann bin ich bei 32.000 Mark damals gelandet. Du musst sehen, das war Wiese. Das war Schrott. Das war gar nichts. Und das war Gestrüppgelände. Und plötzlich 32.000 Mark Gewinn. Und am Schluss habe ich schlechtes Gewissen bekommen, habe ich gedacht, das grenzt schon bald an Wucher, wenn es noch weitergeht. Ich habe es aufgehört und dem, wo 32.000 geboten hat, habe ich verkauft und war erledigt. Aber sag mal, in 4, 5 Jahren, welche Bank gibt dir so viel Zinsen und so viel Gewinn und so viel Erfolg von 0 auf 32? Wenn du Gott dienst, sorgt Gott für dich. Wenn du Gott dienst, sorgt Gott für dich. Ich möchte nur ermutigen, lass dich nicht unterkriegen. Und so geht es permanent. Und so habe ich immer wieder erlebt, Gott ist ein treuer Gott. Deshalb, Gott ist der Versorger für seine Kinder. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, und zwar richtig, von ganzem Herzen. Vergiss das alles andere. Denk nicht an das andere. Nimm Gott als Nummer eins in deinem Leben und du wirst sehen, was passiert. Du brauchst, wenn du Gott die Sprache des Glaubens sprechen möchtest, du musst es lernen, und zwar in kleinen Stücken. In kleinen Stücken, zuerst nach dem Reich Gottes. Und bei mir passierte das, ich will es nur sagen, weißt du, nicht, dass der Matthäus das gleich geglaubt hat. Das kannst du nicht. Weißt du, die Schule des Glaubens, die lernst du nicht sofort. Zuerst mal bricht mir eine Autoachse oder Federung. Volkswagen hatte so eine Federung noch gehabt damals, zu alter Käfer. Federung bricht mir die Achse. Und ich kann das Auto zwar in die Werkstatt noch bringen, aber ich kann das Auto nicht mehr aus der Werkstatt holen, weil ich kein Geld habe. Ich bin ja Prediger. Diener dem Herrn, lebe von der Hand Gottes in den Mund. Also ich lebe aus der Hand Gottes und ich habe nichts. So, das Auto kann ich nicht abholen. Aber ich habe gesagt, Teufel, vergiss es. Ich predige von meinem Heiland. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Auf der Straße, Schlossplatz in Stuttgart, da predige ich und sage, Gott ist ein großer Gott, Gott ist ein herrlicher Gott und rühmt den Herrn in den höchsten Tönen. So gut habe ich meinen Gott noch nicht so richtig gelobt, als damals in der Situation. Ich habe gedacht, komm, nach Hause musst du sowieso nachher laufen. Aber jetzt preist Gott, jetzt bist du hier. Preist Gott. Und dann kommt jemand und gibt mir so einen Umschlag. Ich sage, Halleluja, lobe den Herrn. Und ich danke dem Herrn und verkündige wieder die Taten Gottes, stecke das Ding ein und jetzt muss ich nach Hause. Jetzt bin ich wieder auf dem Teppich und ich muss vielleicht so 10 Kilometer oder mehr zu Fuß laufen. Und weißt du, ich hätte schwarz fahren können oder hätte sagen können, ich bin ein armer Prediger. Oder vielleicht hat er diese Straßenbahn Erbarmen mit mir gehabt. Aber nichts, habe ich gesagt, ich muss jetzt zu Fuß laufen. Und da fährt eine Straßenbahn nach der anderen vorbei und der Pastor mit seiner Tasche läuft da vorbei. Straßenbahn fährt vorbei und kommt nach Hause. Meine Frau fragt, sie konnte nicht mitgehen, weil wir kein Geld hatten, um heimzukommen und so weiter. Und wie war es? Ja, es war gut, aber ich bin fix und fertig. Ich habe Muskelkater vom Heimlaufen. Muskelkater. Na, wie war es? Ist irgendwas passiert? Nein, ist nichts passiert. Und dann hole ich den Umschlag, da waren exakt 400 Mark. Genau das Geld, was ich brauchte, um das Auto aus der Werkstatt auszulösen. Und da habe ich in kleinen Stücken gelernt, Gott zu vertrauen. Weißt du, zu glauben gleich, oh Herr, ich brauche 1 Million. Du wirst es nie kriegen. Aber zuerst mal, Herr, ich brauche 10 Euro. Und dann lernen, für diese 10 Euro zu glauben, zu danken, zu beten, so tun, als ob. Und dann, Herr, nächstes Mal brauche ich 100. Und übernächstes Mal brauche ich dann 1000. So wird es gesteigert im Glauben. Wer treu ist im Kleinen. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Treu im Kleinen, nicht im Großen. Kann jeder. Deshalb Vorrat anlegen für 30 Tage. Nein, gar keinen Vorrat anlegen und Gott vertrauen. Und sagen, Herr, du wirst mir helfen. Gestern hast du mich versorgt, vorgestern hast du mich versorgt, du wirst auch heute versorgen. Und dann prophetisch denken, prophetisch leben. Und prophetisch ist, Gott ist jetzt real. Jetzt ein Rema-Wort, jetzt ein Bekenntnis zum Herrn, jetzt den Herrn zu proklamieren, jetzt von Gott erfüllt zu sein, von Gott begeistert sein und nicht in der Vergangenheit, ja damals, weißt du, wenn ich Georg Müller höre, oh, was der Mann erlebt hat, tausende von Kindern hat er gespeist mit nichts. Gott will, dass du auch zuerst mal dich selber speist mit nichts. Und dass du jetzt lernst, mit nichts zu leben, mit nichts auszukommen, mit nichts gesund zu werden, mit nichts frei zu werden, mit nichts Zeichen und Wunder zu erleben, mit nichts. 1000 Kinder nachher, wenn du so viel hast, ist kein Problem mehr. Dann hast du irgendwie ein paar Gönner. Aber mit nichts. Fang an, die großen Taten Gottes zu rühmen. Und dann heilen deine Verletzungen, deine Kränkungen. Dann stillt sich der Sturm, die Wellen glätten sich. Und dann erlebst du das große Wunder, dass du mit dem Herrn übers Wasser gehen kannst. Mit nichts. Wenn du deine Seele von Gott erzählst, fang an, sag: Seele, hör mal her. Unser Gott ist ein großer Gott. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein herrlicher Gott. Erzähl deiner Seele von Gott. Schwärme deine Seele was. Dein Geist weiß von Gott, von der Bibel her, von der Predigt her. Dein Körper ist im Gottesdienst. Aber deine Seele muss erfahren, wie gut der Herr ist. Und sie rühmten die großen Taten Gottes. Und Zungensprache ist etwas Seelisches. Und sie erzählten der Seele die großen Taten Gottes. Erzähl deiner Seele von der Gegenwart des Herrn. Sag: Seele, hör mal, auf uns warten Dinge, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und was keines Menschenherz je geglaubt hat. Gewaltige Dinge warten auf uns. Und du, deine Seele, weißt du, du musst deine Seele predigen. Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Deine Seele, erzähl deiner Seele von der Güte Gottes, von der Barmherzigkeit Gottes. Sag doch deiner Seele: Du, Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen. Mein Leben lang. Und wie lange lebst du? 120 Jahre solltest du wenigstens leben. Alles andere ist nicht normal. Alles andere, das sind die Jahre, wo der Teufel und die Heuschrecken gefressen haben. Aber du solltest Gott loben, dein Leben lang. Erzähl deiner Seele von der Liebe Gottes, von der Treue und Zuverlässigkeit Gottes. Erzähl und schwärm deine Seele vor: Oh, Gott ist ein gnädiger Gott, der hat alle deine Sünden vergibt. Du kannst gar nicht so viele Sünden haben, wie Gott dir vergeben möchte. Was hat er jetzt gesagt? Ja, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Erzähl deiner Seele, was du alles mit Gott schon erlebt hast und was Gott dir getan hat. Und schwärme von Gott. Wenn du deine Seele richtig unterhältst, richtig vorsingst und vorbetest deine Seele und vorschwärmst und so weiter, dann brauchst du keinen Seelsorger, keinen Seelenarzt, keinen Psychiater, dann brauchst du all das, das ganze Zeug nicht. Deine Seele ist heil. Und irgendjemand in der Bibel hat sowas erlebt, und das ist der Hiob. Hiob Kapitel 5 von Vers 18. Die Hiob hat es erforscht, heißt es. Und wenn irgendjemand so viel Schlimmes erlebt hat wie der Hiob, und dem möchte ich schon glauben, dass es wahr ist, dass er echt ist. Und das hat Hiob erforscht. Hör mal, was er erforscht hat. Wie glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist. Die Wunden, die er schlägt, verbindet er. Denn seine Hand schlägt zu, doch heilt sie auch. Erzähl es deiner Seele. Sag es deiner Seele. Hör mal, du kommst rein und kommst wieder raus. Kein Problem. Krise hin, Krise her. So oft dich auch das Unglück treffen mag, er wird dir helfen und dem Schaden wehren. In Hungerszeiten hält er dich am Leben. Wo ist da der Vorrat von 30 Tagen? Mann, guter Mann. Im Krieg lässt er das Schwert nicht an dich kommen. Er schützt dich vor den Zischeln böser Zungen. Du musst nichts fürchten, wenn das Unheil naht. Gewalt und Hunger, jetzt muss ich gucken. Gewalt und Hunger kannst du stolz verlachen. Vor wilden Tieren hast du keine Angst. Auch auf dem freien Feld bist du sicher, wenn du mal als Flüchtling übernachten musst. Und jedes Raubtier lässt dich dort in Frieden. Im Haus und Hof bleibt alles unversehrt. Auf deinen Weideplätzen fehlt kein Tier. Du siehst, wie deine Kinderschar sich mehrt, so zahlreich wie die Halme auf der Wiese. Im reifen Alter wird man dich begraben. Wahrscheinlich mit 120. Hiob ist sogar älter geworden. In aller Liebe. Im hohen Alter wird man dich begraben, so wie man Korn erst einfährt, wenn es reif ist. Das alles hat der Hiob erforscht. Entdecke du das, was der gute Mann hier entdeckt hat. Sag deiner Seele: Hör mal, wenn der das finden konnte, wenn der das erlebt hat, wenn der das begriffen hat, wenn das Realität in seinem Leben geworden ist, dann, lieber Gott, bei mir ist erst recht. Jetzt habe ich den Heiligen Geist, jetzt habe ich Jesus, jetzt habe ich das Neue Testament. Jetzt, das hat alles der Hiob nicht gehabt. Der wusste nichts von Abraham, der wusste nichts von Moses, der wusste nichts von Israel, der wusste noch gar nichts. Und trotzdem so viele große Dinge mit Gott erlebt. Also, sag deiner Seele, weißt du, die Seele ist immer gleich geblieben, hat sich nicht viel verändert. Sag, erzähl deiner Seele, wie gut doch der Herr ist, und Erlaub nicht, dass die ganzen Klageweiber in deinem Leben jammern und heulen und wimmeln und so weiter. Du musst die ganzen Klageweiber kündigen, rausschmeißen zum Fenster rüber, raus und weg mit euch. Ich will nichts von dieser ganzen Klagerei. Das ist Unglaube. Unglaube erzählt deiner Seele, du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts, du schaffst es nicht, du kommst nicht zurecht und so weiter. Gib's auf, sag doch deinem Gott ab. Das ist, was der Unglaube der Seele erzählt. Aber der Gerechte, der preist den Herrn, rühmt den Herrn, betet den Herrn an und ist voll Heiligen Geistes und rühmt die großen Taten Gottes, preist den Herrn und betet ihn an, erzählt, was Gott getan hat, jubiliert und jauchzt. Du sagst, wem du gehörst, wer dich freigekauft hat, wessen Eigentum du bist, wer dich liebt. Erzähl die Taten Gottes deiner Seele. Erzähl, der Herr hat so einen hohen Preis für mich bezahlt. Weißt du, wenn kein Mensch auf diesem Planeten Erde erlöst und errettet wäre, ich bin der Einzige. Und für mich ist Jesus gestorben. Ich bin der Einzige. Und betrachte dich, dass du der Einzige auf diesem Planeten Erde wärst, für den der Heiland gekommen ist. Und wenn du das begriffen hast, der Einzige. Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu dem, und du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Erzähl deiner Seele. Fang an zu erzählen von der Güte Gottes. Komm zum Schluss, noch nicht ganz, aber fast. Lukas 1, Vers 46, das ist das Gebet von der Maria. Die spricht die Sprache des Glaubens, spricht vom Sieg, ist motiviert von Gott und erzählt, was der Herr alles tat. Maria, obwohl sie noch nicht Pfingstlerin war, redet wie eine Pfingstlerin. Schwärmt vom Herrn und sagt, guck mal, ich preise den Herrn und singe vor Freude über Gott, meinem Retter. Ich bin nur eine einfache Frau, Mädchen von 16 Jahren vielleicht oder 12 Jahren, ein unbedeutendes Geschöpf vor ihm und doch hat er sich um mich gekümmert. Fang an, den Herrn zu preisen, wie Maria. Von nun an wird man mich glücklich preisen in allen Generationen, denn Gott hat Großes an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist, sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, über viele Generationen hin. Nun hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen samt ihren ganzen Plänen hinweg. Nun stürzt er die Mächtigen von ihren Thronen und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Unseren Vorfahren hat er zugesagt, Israel hat er Treue und Güte erwiesen. Und so hat er Abraham versprochen und seine Nachkommen für alle Zeiten. Und du und ich, wenn wir getauft sind, sind wir in dem Bund Abrahams und Isaaks und Jakobs. Wir sind in der Segenslinie und er hat den Nachkommen Abrahams versprochen. Und das, was Gott den Nachkommen Abrahams versprochen hat, das gilt dir und mir uns heute. Wir sind eingepfropft in diese Wurzel. Und da heißt es hier, sein Nachkommen für alle Zeiten. Und nun hat er sich daran erinnert und nimmt sich seines Volkes an. Das ist doch eine ganz andere Sprache als nur das Gejammere. Höre, was sie sagt. Und nun wird man mich glücklich preisen. In alle kommenden Generationen. Nicht die arme, zarme Mariechen. Nein, Maria voller Gnaden. Oder wie die Katholiken da immer so stehen und sagen, voller Gnaden. Weißt du, nicht das Mariechen, und du bist auch kein Mariechen heute. Du bist die Begnadigte, der Begnadigte. Ist das so was Gewaltiges? Fang an, Marias Gebet nachzusprechen. Fang an, marianisch zu werden, ohne katholisch zu werden. Muss nicht katholisch werden. Ich habe mal auf dem Katholikentag gesprochen und habe ich den Leuten gesagt, Leute, ich bin marianisch. Und da war der Bischof zufrieden. Und marianisch. Und ja, wie meinst du das? Alles, was er euch sagt, das tut. Ich bin also marianisch. Alles, was Jesus sagt, in Kana dort, das war, was Maria angewiesen hat, das tut. Und hier, du hast meine Niedrigkeit gesehen. Weißt du, du lebst im Keller. Du lebst im Bunker. Du lebst in Armut. Du lebst im Mangel. Du lebst auf der Flucht. Und das waren die Leute hier damals, Maria und Josef, keinen Platz in der Herberge, nicht einmal, wo die Niederkunft stattfinden sollte. In Schwachheit, du lebst in Verachtung, was denkt der Josef, was machen die anderen, was denken die anderen über mich. Vergiss das alles, du hast meine Niedrigkeit gesehen. Das ist Glaube, so spricht der Glaube, du hast meine Niedrigkeit gesehen. Wenn du auf Gott schaust, bist du erhöht.
stehst du auf einem anderen Podest. Stehst du auf einer anderen Plattform? Lebst du in einer anderen Region? Lebst du in einer anderen Dimension? Du hast meine Niedrigkeit gesehen. Ich bin nicht mehr so klein. Ich bin nicht so unscheinbar. Und dich werden selig preisen alle Generationen. Weißt du, die Geschlechter werden preisen. Guck mal, der Herr mal tut es. Der Herr mal tut es. Der Herr mal tut es. Er kann seinen Namen einsetzen. Du, die Engel werden preisen und sich freuen. Jetzt kommt der mal tut es. Und jetzt kannst deinen Namen einsetzen. Jetzt kommen die Erlösten. Und es wird Freude im Himmel sein über jeden, der nach Hause kommt. Und du musst nicht gering denken von dir. Fang an, groß von dir zu denken, weil Gott groß von dir denkt. Weil Gott seinen Sohn für dich gegeben hat. Weil er seinen Heiligen Geist dir gegeben hat. Du bist so reich beschenkt. Denk doch nicht so kleinkariert. Denk nicht so kleinkariert von deinem Leben. Gott hat dich so geadelt, so gewürdigt. Die Sprache des Glaubens ist, Herr, du hast meine Niedrigkeit gesehen. Es reicht. Wenn Gott dich gesehen hat, da unten im Keller, in der Höhle, im Versteck, in der Schwachheit, in der Armut, zusammengekauert, voller Schmerzen, voller Elend, voller Angst, wie wird es weitergehen, wie wird es weitergehen, wie wird es weitergehen. Mit Gott geht es immer weiter. Mit Gott geht es immer weiter. Das ist die Sprache des Glaubens. Du weißt nicht, wie es morgen weitergeht, komme ich nach Bethlehem noch an oder nicht. Mit Gott geht es weiter. Wie geht es mit meinem Jungen weiter? Brauchst nicht sorgen, plötzlich klopfen da paar Exzellenzen aus dem fernen Osten. Von Ekbatana kommen die, wo du herkommst. Da kommen die und sagen, wir bringen Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das war Reiseproviant nachher für später nach Ägypten, damit sie dort ein Häuschen kaufen können. Damit sie gut leben können. Weißt du, Gott sorgt, dass es weitergeht. Gott sorgt nicht vor. Das macht er nicht. Wird er nie machen. Aber er gibt immer im richtigen Augenblick, da kommen die Weisen. Später kommt was anders. Und immer wieder, es kommt immer das, was du brauchst, immer im richtigen Augenblick. Das ist Kairos. Im richtigen Augenblick. Im richtigen Augenblick. Das ist das Richtige. Kommt immer das Richtige im richtigen Augenblick. Und sei getrost. Glaub einfach, dass Gott das Richtige tut, im richtigen Moment, durch die richtigen Leute, in der richtigen Situation, in der ich bin. Also, wenn er dir vorher die Sachen alles geben würde, stell mal vor, der liebe Gott würde mir jetzt, weil ich jetzt 1 Million brauche, brauche ich nicht, aber ich sage das jetzt nur so, wenn er mir jetzt geben würde, dann würde ich sofort, ich würde nicht mal lebendig nach Hause kommen, ich würde unterwegs überfallen werden. Aber er gibt mir dann in dem Moment, wo ich eine Sache mit der anderen verschachern muss. Er gibt immer in der Situation. Und Gott wird dir immer in der Situation geben, wenn du es brauchst. Wenn du es nötig hast. Wenn es darauf ankommt. Wenn nichts mehr anderes hilft. Dann kommt der liebe Gott mit seiner Hilfe. Wenn nichts mehr hilft. Und die Sprache des Glaubens ist, nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Und nicht aufgeben. Und nochmals, nicht aufgeben. Und abermals, nicht aufgeben. Bleiben und warten bis vor Punkt 12 Uhr, Mitternacht. Denn da passieren die größten Wunder, nachts um 12 Uhr, um Mitternachtszeit. Lass uns aufstehen. Gott will in deinem Leben ein Wunder wirken. Und werde offen für das Wirken Gottes heute Abend. Und vielleicht ist es jetzt auch in deinem Leben Punkt 12 Uhr oder eine Minute vor 12 oder 5 Sekunden vor 12. Gott will in deinem Leben ein Wunder wirken. Gib Gott eine Chance. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du heute Abend Menschen berühren möchtest mit deiner Liebe und Gnade. Und da gibt es Nöte hier heute Abend. Du siehst, Herr, wo der ein und der andere steht. Und du wirst jedem Einzelnen wunderbar begegnen. Ich danke dir, Vater. Du wirst jedem Einzelnen wunderbar begegnen. Und du möchtest uns wie Maria lehren zu glauben. Und du hast die Niedrigkeit deiner Magd, deines Knechtes gesehen. Herr, du siehst unsere Niedrigkeit. Du siehst, wir sind in Schutt und Asche. Wir sind im Boden versunken. Oh, wenn sich nur der Boden auftun würde und uns verschlingen würde. Aber Herr, ich weiß, du wirst nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Ich danke dir für deine Erlösung. Halleluja. Amen.